Ja, wir wollen weitermachen mit dem Unser Vater. Und zwar kommt heute der Vers dran, Vers 3, Kapitel 6, Vers 13, also Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir wollen eben den ersten Teil des Verses betrachten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erstmal sollten wir uns generell fragen, wie sich die beiden Aussagen unterscheiden. Zum einen ist es ja eine Bitte, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Und auf der anderen Seite ist es eine Bitte, errettet zu werden oder erlöst zu werden von dem Bösen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu trennen. Und eine Möglichkeit ist, führe uns nicht in Versuchung, ist etwas, was wir beten, bevor wir dann in den Kampf gehen. Also wenn wir morgens vor den Herrn kommen, vor den Vater kommen und im Gebet sind, beten wir, führe uns nicht in Versuchung in Bezug auf Dinge, die uns an diesem Tag oder überhaupt auch an anderen Tagen begegnen können, die uns zu Versuchung werden können. Also es ist etwas Vorbereitendes, was wir bitten, wo wir darauf vorbereitet werden, beziehungsweise Gott bitten, in gewisse Situationen überhaupt nicht zu kommen, die für uns eine Versuchung sein können. Also es ist etwas, was wir vor dem Kampf bitten. Dann sind wir natürlich im Kampfgetümmel, führen wir einen geistlichen Kampf und jeder Christ ist in diesem Kampf. Jeder Christ ist ein Krieger, ein Kämpfer und muss in diesem Kampf kämpfen und sich bewähren. Und da passiert es doch oft, dass wir unvorbereitet im Kampf sind, dass wir irgendwo erliegen, dass wir in Dinge reingeraten, wo wir dann bitten müssen, errette uns oder erlöse uns von dem Bösen. Also auf einer Seite, wo wir wirklich konkrete Dinge dann ansprechen im Gebet und den Vater bitten, den Herrn bitten, uns zu erretten, uns da rauszuholen, weil wir uns nicht mehr selber befreien können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Böse, jetzt nicht allgemein das Böse, sondern der Böse, nämlich der Widersacher, der Satan, ja auch auf dem Plan ist und wir immer wieder auch da bitten müssen, errette uns von dem Bösen. Und dann haben wir auch noch einen zukünftigen Aspekt. Irgendwann werden wir erlöst werden, errettet werden von unserem sündigen, bösen Leib. Und wenn wir hier sind und beten, dann beten wir natürlich, dass wir nicht auf unsere sündigen Neigungen hören, die von unserem Fleisch herkommen, sondern dass wir da auch die Kraft vom Herrn bekommen, zu überwinden und zu widerstehen. Auf der anderen Seite bitten wir, in Bezug auf die Zukunft, dass wir überkleidet werden, dass der Herr kommt und dass wir verwandelt werden und nicht mehr in diesem gefallenen Leib sein müssen. Denn erst dann ist der Kampf letztendlich vorbei, wenn wir überkleidet werden. Und vorher ist einfach die Tatsache da, oder wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, dass wir in diesem sündigen Leib noch sind und die Gegenwart der Sünde immer wieder erfahren und spüren und uns da in die Hände des Herrn werfen müssen. Ich möchte jetzt auf den ersten Teil eingehen und führe uns nicht in Versuchung. Ja, es haben da manche Ausleger Probleme mit dem Vers, wie man den auslegen soll. Im Licht von Jakobus 1, Vers 13, wo es heißt, Gott kann nicht versucht werden und versucht niemand. Den schauen wir uns kurz an. Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Da sehen manche einen Widerspruch. Wie können wir beten, führe uns nicht in Versuchung, wenn Gott uns doch nicht versucht? Aber wir beten trotzdem zu Gott, führe uns nicht in Versuchung. Ich denke, man hat nur dann ein Problem mit diesen beiden Versen, wenn man nichts weiß von der Souveränität Gottes. Wenn man von der Souveränität Gottes nichts weiß, nämlich dass er alles in der Hand hält, alle Umstände und über allem steht und sehr wohl, ohne uns direkt zu versuchen, uns in Versuchung führen kann, beziehungsweise indirekt die Umstände praktisch so herbeiführt, dass wir in Versuchung kommen, dann löst sich auch jeglicher Widerspruch auf. Wir wissen, Gott ist der souveräne Herrscher, der souveräne Herr über allem und er kann, ohne Böses zu tun und ohne direkt zu versuchen, kann er uns dennoch so führen, dass wir in eine Versuchung hineingeraten. Und das hat er beim Herrn Jesus getan, und zwar in Matthäus 4, Vers 1, da lesen wir, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also hier sehen wir, derjenige, der die Versuchung hier beim Herrn Jesus ausführt, ist der Teufel, aber wie gelangt er da überhaupt hin, dass er vom Teufel versucht wird? Er wird vom Geist, also vom Geist Gottes, in die Wüste geführt. Das heißt, der Geist Gottes führt den Herrn Jesus in die Wüste und dort wird er dann vom Teufel versucht. Und hier sehen wir eben, dass Gott das in seiner Souveränität so getan hat beim Herrn Jesus, ohne dann direkt die Versuchung durchzuführen. Das hat der Teufel getan. Und somit kann man sagen, Gott versucht niemand, aber dennoch kann Gott in die Versuchung führen, souverän. Und er kann das tun, ohne eben, dass man ihm nachher sagen kann, er würde sündigen oder er würde das Böse tun. Gott tut natürlich niemals das Böse, sondern er hat einen herrlichen Plan in allem, was er tut. Aber trotzdem müssen wir wissen, in jeder Situation, in der wir uns befinden, hat Gott nicht die Kontrolle verloren. Und steht Gott als jemand da, der machtlos dem gegenübersteht, dass wir auf einmal in eine Versuchung geraten sind, ohne dass es nicht Gottes höchster Wille war. So, das ist das eine. Führe uns nicht in Versuchung. Dieses Gebet ist also durchaus berechtigt. Wir fragen uns natürlich, führe uns nicht in Versuchung, sollten wir das in Bezug auf einen anderen Vers überhaupt beten oder gibt es einen anderen Vers, der vielleicht dagegen spricht? Und zwar, es gibt viele Bibelstellen, und wir werden auch noch ein bisschen darauf eingehen, möchte ich jetzt aber nicht gleich aufschlagen, die besagen, dass die Versuchung auch gute Folgen haben kann, dass man aus der Versuchung gestärkt hervorgeht. Und wenn doch die Versuchung solche Folgen hat und wir mit Freuden die Versuchung ertragen und erdulden sollen, warum beten wir dann, führe uns nicht in Versuchung? Sollten wir dann nicht beten, Herr, führe uns in Versuchung, dass wir dadurch gestärkt werden? Nein, das sollen wir natürlich nicht beten. Wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Und durch dieses Gebet werden uns einige Versuchungen erspart. Aber nicht alle. Es werden Versuchungen kommen. Und Gott weiß besser, was für uns richtig ist und was wir brauchen. Und in manche Versuchungen, da müssen wir hineingeraten. Da werden wir nicht unbedingt in dem Sinne zur Sünde versucht, sondern wir werden geprüft. Es kann sich um eine Prüfung handeln, die kommen muss, damit unser Glaube bewährt wird. Und dadurch zeigt sich dann, dass unser Glaube viel kostbarer ist als Gold oder Silber oder als irgendwelche vergänglichen Dinge. Wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, dann liegt es uns wirklich auf dem Herzen, dass wir in gewisse Situationen nicht hineingebracht werden. Denn der Herr weiß auch, dass wir für manche Versuchungen, für manche Dinge, die uns begegnen, noch zu schwach sind. Wir sind oft noch nicht so weit im Glauben oder noch nicht so stark gestärkt im Glauben und so auf der Seite des Herrn, dass wir manche Versuchungen nicht bestehen könnten. Und wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung, beten wir darum, dass der Herr es verhindert, dass er die Umstände so lenkt und so führt und leitet, dass wir in manche Situationen gar nicht hineingeraten, von denen er weiß, wir würden nicht bestehen. Und es kann sein, dass uns irgendetwas besonders schwer fällt, dass es Sünden gibt, die besonders hartnäckig in unserem Leben sind. Und wir sind immer wieder geneigt dazu, dieser Sünde nachzugeben. Es ist eine besonders hartnäckige Sünde. Und wenn wir dann beten, führe uns nicht in Verführung, sondern erlöse uns von dem Bösen, dann bitten wir auch von solchen hartnäckigen Sünden befreit zu werden. Solange aber diese Sache nicht überwunden ist, bitten wir auch darum, dass der Herr die Situation eben so lenkt, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, diese hartnäckige Sünde zu begehen. Und der Herr hört unser Gebet, er hört unser Gebet. Und wenn er dann die Umstände so lenkt, dass wir diese Sünde nicht begehen können, kann es sein, dass wir uns in der Situation sogar ärgern. Dass wir in der Situation eigentlich diese Sünde begehen wollen und es aber nicht können, weil die Umstände dagegen sprechen, uns dann aber nur über die Umstände ärgern, weil wir den Herrn aus den Augen verloren haben und nicht mehr daran denken, dass wir eigentlich von dieser Sünde befreit werden wollen. So ärgern wir uns über Dinge, die der Herr herbeigeführt hat und können die Sünde nicht begehen. Und wenn wir dann aber zurückblicken auf den Tag und drüber nachdenken, dann kann es uns aufgehen, es war ja der Herr, der es verhindert hat und der in seiner Gnade es nicht möglich gemacht hat, dass wir diese Sünde begehen. Und dann dürfen wir dem Herrn danken und dürfen uns auch anklagen selbst, dass wir die falsche Gesinnung gehabt haben. Aber wir dürfen trotzdem erfahren, dass der Herr auch da erhört. Das bedeutet, wenn wir bitten, führe uns nicht in Versuchung, kann es sein, dass uns Dinge passieren, Dinge zustoßen, Umstände kommen, die gewisse Dinge verhindern, die wir tun wollen, aber nicht tun sollen. Und somit hilft uns Gott, in der Heiligung voranzuschreiten, in der Heiligung weiterzukommen. Und so ist dieses Anliegen, führe uns nicht in Versuchung, auch ein Anliegen, in der Heiligung fortzuschreiten, in der Heiligung zu wachsen. Natürlich ist es so, diese hartnäckigen Sünden, von denen ich gesprochen habe, die sind bei jedem da und wer die nicht sieht in seinem Leben, der sollte da mal sich vor den Herrn prüfen. Es gibt bei jedem irgendeine Schwachstelle oder irgendetwas, wo er überwinden soll. Und die Souveränität Gottes in den Umständen brauchen wir, um das zu verhindern und aber auch letztendlich dann wirklich eine Befreiung von dieser Sünde, von dieser Neigung. Und da dürfen wir uns immer wieder dem Herrn anbefehlen. Eine andere Stelle, auf die ich kurz eingehen möchte, in diesem Zusammenhang ist Matthäus 26, Vers 41, da lesen wir, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was schützt uns vor Versuchungen, vor Anfechtungen? Ist das Wachen und das Beten. Es ist nötig, dass wir wachen und beten und dabei nüchtern sind, im Wachen und im Gebet. Und da ist der Geist willig. Wir wissen, es ist notwendig, dass wir beten. Wir wissen, es ist dringend, aber das Fleisch ist schwach. Und es gibt viele Dinge, die sich dazwischen stellen, die uns dazwischen kommen. Und nicht zuletzt ist da unser eigenes Herz. Unser Herz hat eine natürliche Neigung, nicht beten zu wollen. Es liegt daran, dass wir eben diese gefallene Natur noch haben und deswegen erdenken wir uns viele, viele Gründe, um nicht beten zu müssen. Wir sagen zum Beispiel, wir sind gerade nicht in der Stimmung zu beten, diese Stimmung wird sich später ändern, da kriege ich dann richtig Lust zu beten und schieben das Gebet auf. Aber die Lust zu beten kommt nicht. Oder wir sagen, ich habe noch so viel zu erledigen, ich habe noch so viel zu tun, ich muss noch dieses machen und jenes machen, Haushalt und Arbeit und alles Mögliche Und wenn ich das erledigt habe, dann habe ich den Kopf frei und dann habe ich Ruhe zum Gebet. Und so vergeht der ganze Tag, ohne dass man eine Stunde zum Gebet gefunden hat. Oder es gibt einen ganz erbitterten Feind des Gebets. Das ist das Telefon. Wir wollen ins Gebet gehen, wir haben es endlich geschafft, nach viel Ringen und Kampf in unser Kämmerlein zu gehen, um zu beten, um Ruhe zu finden vor dem Herrn, und sind kurz davor anzufangen, dann klingelt das Telefon. Und natürlich, das Telefon ist wichtiger, also geht man ans Telefon und schon ist es wieder vorbei mit dem Gebet. Wir müssen das erkennen, dass wir uns ständig irgendwelche Ausreden einfallen lassen, um nicht zu beten. Und dass der Widersacher da auf dem Plan ist und dass auch er nicht möchte, dass wir beten. Er ist auch da, es liegt ihm alles daran, dass Christen nicht beten. Und somit hat er viele Strategien, um das zu tun. Und dieser Kampf, den er führt gegen die Christen, dass sie nicht beten, den führt er auf sehr schlaue Weise. Es ist nicht so plump, und so haben wir plausible Gründe, die auch er uns einredet. Er versucht ja auch, unsere Gedanken zu beeinflussen, uns Dinge einzugeben und zu sagen, du kannst jetzt nicht beten, du bist zu schwach, oder dieses oder jenes verhindert dich vom Beten. Und wir glauben diesen Gedanken und gehen darauf ein und beten dann nicht. Wie sieht's mit dem Gebet morgens aus? Wir haben wegen unserem Herzen, das so verführerisch ist, eine Neigung zur Bequemlichkeit, eine Neigung, Wärme zu haben. Und wenn wir morgens im warmen Bett liegen und wissen, wir sollten, bevor wir den Tag anfangen und bevor wir in den Kampf gehen, sollten wir den Tag mit Gebet beginnen, dann kommt ja sehr schnell der Gedanke an, noch ein bisschen bequem hier liegen, noch 5 Minuten schlafen, noch 10 Minuten umwälzen, auf die andere Seite legen, und dann kann man immer noch beten. Und so vergehen 5 Minuten, 10 Minuten, so vergeht eine halbe Stunde. Und dann ist es so knapp, dass man gerade noch Zeit hat, aus dem Bett zu kommen, sich anzuziehen, zu frühstücken und sich in den Tag hineinzubegeben, ohne den Tag mit Gebet vor dem Herrn anzufangen. Georg Müller hatte folgenden Grundsatz. Er hat gesagt, er ist morgens auf seinen Knien und erhebt sich nicht von seinen Knien, bis nicht alles geklärt ist, bis nicht alles von Herrn gebracht ist und alle Anliegen vor ihm ausgebreitet sind und er wirklich weiß, es ist alles in Ordnung und er kann so den Tag beginnen. Vorher wird er nicht aus seinem Zimmer hinausgehen. Und das sollten wir als Vorbild betrachten, dass wir wirklich morgens den Herrn suchen und wachen und beten und zu ihm flehen. Wir können diesen Kampf ohne Wachen und Beten nicht bestehen. Wir werden immer wieder erliegen, wir werden immer wieder fallen, wir werden in Versuchungen kommen, wir werden in Dinge hineinkommen, die uns unangenehm sind, wir werden freudlos dahergehen und eben dieses Böse wird immer wieder auch Übermacht bekommen über uns. Somit ist es wichtig, dass wir lernen zu wachen und zu beten, und das bewahrt uns vor vielen Versuchungen. Wir dürfen auch nicht meinen, weil wir gerade keine Lust haben zu beten, sollen wir nicht beten. Nein, wir sollen überhaupt nicht auf unsere Lust achten, sondern dieses Prinzip haben, dass wir eine feste Zeit zum Gebet haben. Manche sagen auch, es ist nicht gut, eine feste Zeit am Tag zum Gebet zu haben, weil das ist ja dann sowas Rituelles, das ist ja sowas, was so regelmäßig ist, und wir wollen ja nichts Regelmäßiges haben, und es ist vielleicht viel besser, immer mal wieder ruhig zu werden, innezuhalten, und wenn es der Herr einem aufs Herz legt, dann einfach ein Gebet zum Herrn zu rufen, während der Arbeit eine kurze Pause machen oder tags eine kurze Pause machen und dann einfach, wenn die Gelegenheit da ist, zu beten. Aber das sind falsche Gedanken. Wir brauchen eine regelmäßige Zeit zum Gebet, in der wir diszipliniert wirklich ins Gebet gehen und vor den Herrn kommen. Und wir sollten darauf achten, dass wir in dieser Zeit, die wir für uns festlegen zum Gebet, uns nicht stören lassen. Da darf kein Telefon kommen, da darf nichts kommen. Und es ist die Zeit vor dem Herrn. Es ist ja so, wenn wir mit unserem Herrn reden, dann haben wir ein Gespräch. Ja? Gebet ist Sprechen mit Gott. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Und wenn jetzt jemand anderes uns anruft, ist das nur zweitrangig. Der kann auch später nochmal anrufen oder man kann zurückrufen oder wie auch immer. Man kann das Telefon leise stellen, um das zu verhindern. Wenn wir ein Gespräch führen, angenommen, uns ruft jemand an und wir sprechen mit demjenigen, dann lassen wir uns da ja auch nicht stören. Wir führen das Gespräch zu Ende. Natürlich kann es Ausnahmen geben, aber grundsätzlich werden wir nicht mittendrin im Gespräch das Gespräch abbrechen. Und wenn jemand anderes versucht, einen zu erreichen, dann muss er eben warten, bis das Telefongespräch beendet ist. Und so sollte es auch bei Gott sein. Wenn wir vor ihm im Gebet sind, dann sollten wir unser Gebet beenden und dann wieder für andere zur Verfügung stehen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und da müssen wir uns selber erkennen, dass wir eine natürliche Abneigung haben zum Gebet. Es ist nicht so, dass wir eine natürliche Freude haben zum Gebet. Die Freude kann natürlich kommen und sollte auch kommen im Gebet dann. Aber wir haben nicht jederzeit Lust, auf unsere Knie zu gehen und zu beten. Und das sollte für uns eben kein Hindernis sein, sondern wir sollten erst recht unsere konkrete Zeit zum Gebet einhalten und uns davon nichts abhalten lassen, weder von Einflüsterungen des Widersachers, noch von unseren eigenen Ausreden, noch von sonst irgendwelchen Umständen, die versuchen, das zu verhindern. Und wenn die Gründe auch noch so gut klingen, dürfen wir diesen Gründen nicht glauben, die uns davon abhalten wollen. Wenn wir bitten, führe uns nicht in Versuchung, um was bitten wir da alles? Wir bitten, führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Wir bitten auch, dass der Herr an uns arbeitet in konkreten Bereichen, die ich schon erwähnt hatte. Ich möchte aber einige Dinge doch noch aufzeigen. Wir wollen frei werden von konkreten, hartnäckigen Sünden. Und das kann sein eben Bequemlichkeit, Gemütlichkeit, was besonders gefährlich ist hier in unserer westlichen Welt, weil hier alles so bequem und gemütlich ist und die Gemütlichkeit und die Bequemlichkeit kann wirklich zu einem Götzen für uns werden. Und diese Gemütlichkeit und Bequemlichkeit, die fängt eben morgens früh schon an, wenn wir aufwachen, wie ich erwähnt hatte. Das ist vielleicht in Ländern, wo Armut herrscht, wo es nicht so gemütlich ist, nicht so, weil da ist es vielleicht nicht so warm und man ist schon morgens, friert schon morgens und guckt, dass man aus dem Bett rauskommt. Und hat vielleicht mit diesem Problem nicht so zu kämpfen. Aber auch tagsüber und in sämtlichen Situationen kann es die Gemütlichkeit sein, die Bequemlichkeit, die uns davon zurückhält, wirklich den Herrn zu suchen. Und das kann uns wichtiger sein als der Herr. Es gibt auch andere Dinge, die uns einnehmen können. Es kann sein, dass wir Begehrlichkeit haben, dass wir etwas begehren, dass wir zum Beispiel Reichtum begehren und dass wir den Herrn bitten, uns doch mit materiellen Dingen zu segnen, weil wir meinen, sie zu brauchen. Stattdessen sollten wir umgekehrt beten. Wenn wir bitten, führe uns nicht in Versuchung, sollten wir beten, Herr, segne uns nicht zu viel mit materiellen Dingen, segne uns nicht zu viel mit Reichtum, damit wir über dem Reichtum nicht dich vergessen und von dir abirren und uns an den Reichtum hängen. Dann, es kann andere Dinge geben, zum Beispiel ein Kritikgeist, dass man die Neigung hat, alles zu kritisieren und immer das Negative zu sehen und so praktisch davon eingenommen zu sein, andere schlecht zu machen oder anderes schlecht zu machen. Und auch da dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns da nicht in Versuchung führt, beziehungsweise uns vor dem Bösen erlöst. Nicht nur Kritikgeist, sondern auch einen bösen Mund. Ja, es kann sein, dass jemand sehr schwatzhaft ist und durch die Schwatzhaftigkeit immer wieder in Situationen hineinkommt, wo er andere verletzt oder wo er etwas anrichtet, einen Brand praktisch verursacht durch die Schwatzhaftigkeit. Und auch da dürfen wir bitten, Herr, befreie mich davon, erlöse mich von diesem Bösen, von dieser Schwatzhaftigkeit und führe mich daraus. Und so gibt es sehr viele Dinge, die uns einnehmen können, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, die wir erstmal erkennen müssen. Und bei diesem Gebet, da bitten wir auch den Herrn um ein feines Gewissen, dass wir wirklich erkennen können, diese Situation ist jetzt genau da, wo ich gebetet habe am Morgen, dass ich da nicht reinkomme oder beziehungsweise, dass ich die Kraft habe, das zu überwinden und das zu überstehen. Und wenn wir ein feines Gewissen haben, dann erkennen wir viele Dinge und können viele Situationen vermeiden, die wir sonst nicht erkannt hätten. Wir bitten, dass der Herr da wirkt und die Sünde aufdeckt und unsere Motivation auch aufzeigt, wie wir es meinen, damit wir dann auch dementsprechend handeln können. So, wir haben also gebetet, führe uns nicht in Versuchung. Und was passiert dann, wenn wir doch in die Versuchung hineinkommen? In Jakobus 1, Vers 12 lesen wir, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also hier lesen wir von einer Glückseligkeit, eine Glückseligkeit, die daher kommt, die Anfechtung zu erdulden. Wenn wir also in der Anfechtung drin sind, in der Versuchung drin sind und die Versuchung sehr stark ist oder wir stark angefochten sind, was sollen wir dann tun? Dann dürfen wir wissen, es ist von Gott so herbeigeführt, wir dürfen glückselig sein und wir dürfen geduldig sein. Oft ist der Schlüssel, etwas zu überwinden, die Geduld. Einfach geduldig zu sein, weiterzugehen, dem Herrn nachzufolgen und sich nicht abbringen zu lassen, so schwer es auch erscheint. Der Widersacher kommt natürlich und versucht, einen einzureden. Lass es doch sein, gib's doch auf, es ist viel zu schwer, du schaffst es nicht. Und da dürfen wir auf diesen Vers blicken und dürfen sagen, wir müssen einfach geduldig sein. Und durch diese Geduld wird der Herr dann den Ausgang der Versuchung herbeiführen. Er hat es versprochen und wir sollen in dieser Situation jetzt einfach Geduld lernen und die Sache erdulden, bis der Herr dann eingreift. Und diese Geduld ist etwas, was jedes Kind Gottes lernen muss. Wir müssen alle lernen, geduldig zu sein und nicht zu meinen, es müsste morgen schon ein Ausgang herbeigeführt werden. Nein, es kann eine längere Zeit gehen und wenn wir es dann überwunden haben oder durchgestanden haben, diese Zeit, dann dürfen wir wissen, dass wir die Anfechtung erduldet haben und dadurch gewachsen sind und in der Erkenntnis des Herrn weitergekommen sind. Und dass der Herr eben den Ausgang auch plant und dass er nicht über die Maßen versucht, das sehen wir im Korintherbrief, in 1. Korinther 10, Vers 13. Da lesen wir, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir wissen, für jede Versuchung, die uns begegnet, hat der Herr auch schon einen Ausgang geplant. Ich hatte vorher erwähnt, dass uns manche Versuchung erspart bleibt. Manche Versuchung, die bleibt uns erspart, wenn wir auch beten, führe uns nicht in Versuchung. Also wir sollen dafür beten. Und manche Versuchung bleibt uns nicht erspart, weil wir nicht gebetet haben. Und das, was wir daraus lernen können, ist in Zukunft dafür zu beten, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Dass wir erkennen, wir haben dieses Gebet viel zu lange unterlassen und dieses Anliegen nicht vor den Herrn gebracht. Auf der anderen Seite gibt es Versuchungen, die kommen müssen. Und wir wissen, für jede Versuchung, egal welche, hat der Herr schon den Ausgang geplant. Und der Herr hat dafür gesorgt, dass wir sie ertragen können, sodass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Und über unser Vermögen heißt nicht, dass uns die Versuchung nicht so erscheint, als wäre sie über unser Vermögen. Wir können sehr wohl, wie Paulus auch immer wieder bezeugt, über unser Vermögen in dem Sinne von unserer Kraft versucht werden. Dass wir meinen, wir haben keine Kraft mehr, das zu erdulden, das zu ertragen. Und das bewirkt, dass wir dann umso mehr auf den Herrn vertrauen und uns in seine Hand werfen. Wir werden aber nicht in dem Sinne über unser Vermögen versucht werden, dass wir so stark zur Sünde versucht werden, dass wir den Herrn verlassen und dass wir vom Glauben abfallen. Das kann nicht passieren und da bewahrt uns der Herr und da haben wir diese Zusage, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden. Weil wir, wie Jürgen auch schon bei der Begrüßung gesagt hat, die Schafe in Gottes Hand sind und wir sind in seiner Hand geborgen Und wir wissen, wir sind bei ihm und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, egal wie wir uns gerade fühlen. Ein schwaches Schaf mag sich sehr schlecht fühlen und sehr elend fühlen und sehr weit weg vom Herrn fühlen, aber gerade dieses schwache Schaf wird besonders getragen und wird besonders durchgebracht werden, weil der Herr ein Herz für schwache und verlorene Schafe hat und diesen Schafen eben auf ganz besondere Weise nachgeht und sich dann noch mehr freut über dieses Schaf, das dann zurückgebracht wird zur Herde, als über die anderen, die fett und wohlgenährt bei der Herde waren und die gerade eine gute Zeit durchlebt haben. In Offenbarung 3, Vers 10, da lesen wir von einer zukünftigen Versuchung, von einem Tag der Versuchung, der über den ganzen Erdkreis kommt. Da heißt es, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Wir sollen auch bitten, laut Lukas-Evangelium, schlage ich jetzt nicht aus Zeitgründen, wir sollen bitten, dass wir gewürdigt werden, vor dem Herrn der ganzen Erde zu stehen, um in diese Versuchung nicht hineinzukommen. Wir wissen genau, wir werden da nicht hineinkommen und trotzdem bitten wir oder sollen wir bitten, dass wir nicht hineinkommen. Das ist das Gleiche wie mit dem Kommen des Herrn. Wir bitten den Herrn, komme bald, Herr Jesus, obwohl wir wissen, er kommt bald und er kommt genau zu dem Tag und zu der Stunde, die er bzw. der Vater festgelegt hat. Und keine Stunde früher und keine Stunde später. Und wenn wir noch so oft bitten, komme bald, Herr Jesus, werden wir doch den Ratschluss des Herrn nicht verändern und werden sein früheres Kommen nicht bewirken. Dennoch bitten wir, komme bald, Herr Jesus. Und es ist um unsertwillen, um uns bewusst zu machen, wie bald er kommt. Und es ist auch ein Gebet, das er erhören wird. Und so sollen wir auch bitten, dass wir nicht in diese Trübsalszeit hineinkommen, sondern dass wir vorher entrückt werden, obwohl wir genau wissen, es wird im Wort Gottes verheißen, dass wir vorher entrückt werden. Und somit, wenn wir bitten, führe uns nicht in Versuchung, bitten wir auch, dass wir nicht in diese letzte große Versuchung der Trübsalszeit kommen, sondern dass wir vorher hinweggenommen werden, dass er bald kommt und uns zu ihm hin entrückt. Und wir dürfen auf der anderen Seite die Gewissheit und die Hoffnung seines baldigen Kommens haben und die Gewissheit, in diese letzte große Versuchung müssen wir nicht hinein, obwohl viele, die später noch zum Glauben kommen, dort durch müssen und diese schlimme Zeit und diese schlimme Qual ertragen, die über die ganze Welt kommt. Und wenn wir die Zeichen der Zeit anschauen, dann sehen wir, wie sich alles beschleunigt und wie das Kommen des Herrn immer näher heranrückt. Und wir wissen nicht, ob wir noch jahrelang hier sein werden. Es kann sein, dieses Jahr ist wirklich das Letzte, das die Gemeinde Jesu auf Erden verbringt und dass der Herr sich vorbereitet hat zu kommen. Und wir dürfen unsere Häupter erheben, weil unsere Erlösung naht. In allem Schweren, in allem Bösen, in aller Versuchung, die uns betrifft und durch die wir durch müssen, dürfen wir wissen, der Herr erlöst uns bald. Und das ist auch ein Gedanke, der uns motiviert, durchzuhalten und geduldig zu sein und nicht einfach zu sagen, ich gebe auf, der Kampf ist mir zu schwer, ich schaffe den Kampf nicht. Nein, wir dürfen uns in die Hände des Vaters legen und wir dürfen uns in die Hände des Herrn werfen, auf sein Kommen warten und auch darum hoffen und bitten, dass er uns bewahrt nach seiner Gnade, nach seiner Barmherzigkeit.